Bitcoin Mining, die Seitenerschaffungsabteilung. Im letzten Abschnitt haben wir gelernt, dass die Bitcoin-Nodes jede Überweisung prüfen und sie validieren. Sie befindet sich jedoch noch nicht im großen Buch der Überweisungen, aka Blockchain. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt haben wir die Transaktion losgeschickt, sie wurde vom Netzwerk für gültig erklärt, die Satoshis sind allerdings noch nicht beim Empfänger eingetroffen. Die Herausforderung besteht darin, dass das große Buch der Überweisungen so aktualisiert werden muss, dass jeder Node im Netzwerk die gleiche Version des großen Buches besitzt und damit auch überall im Netzwerk dieselben Kontostände angezeigt werden. Ansonsten könnte jemand seine Satoshis doppelt ausgeben. Im Kontobuch des einen Node hätte er seine Satoshis bereits ausgegeben, in einer anderen Version bei einem anderen Node wäre er nach wie vor der Besitzer und könnte sie ein zweites Mal ausgeben. Daher dürfen die Bitcoin-Nodes zwar Transaktionen validieren, aber sie können die bei ihnen abgespeicherte Blockchain, das große Buch, nicht selbst aktualisieren. Dies würde dazu führen, dass jede Node eine andere Version der Blockchain hätte. Proof of Work. POW. Ein Rätsel als Arbeitsnachweis. Dieser Konsensmechanismus bildet die Brücke zwischen der digitalen und der realen Welt. Proof of Work, POW, knüpft das Bitcoin-Netzwerk an die einzigen wirklich limitierten Ressourcen der Welt, Energie und Zeit. Diese Bindung stellt sicher, dass Bitcoins einen realen Wert haben, der auf dem Wert und den Kosten der Energie basiert, die für ihre Erzeugung aufgewendet wird. Die Kernidee von POW ist, dass die Teilnehmer des Bitcoin-Netzwerks, die Miner, Arbeit in Form von Rechenleistung erbringen müssen, um Transaktionen zu validieren und neue Blocks zur Blockchain hinzuzufügen. Das nennt man Mining, Englisch für Schürfen. Diese Arbeit erfordert Energie in Form von Strom, der benötigt wird, um die Mining-Hardware zu betreiben. Dies macht das Mining zu einem physischen Prozess, der an die realen Grenzen von Energie und Effizienz gebunden ist. Außerdem wird hier auch die zeitliche Reihenfolge der Blöcke eindeutig beschrieben, ohne dass man auf eine zentrale Instanz als Taktgeber angewiesen ist. Das Design von Bitcoin sorgt zudem dafür, dass die Arbeit, die für das Mining aufgewendet wird, direkt proportional zur Menge an Energie ist, die verbraucht wird. Das bedeutet, je mehr Energie ein Miner investiert, desto größer ist die Chance, einen neuen Block zu finden und die Blockbelohnung zu erhalten. Diese Idee stammt nicht von Satoshi Nakamoto selbst. Das Konzept des Proof of Work wurde in der Kryptographie und Informatik lange vor der Entstehung von Bitcoin entwickelt. Es wurde erstmals in einer Arbeit von Cynthia Dwork und Moni Noor im Jahr 1993 vorgestellt, die es als Methode zur Bekämpfung von Spam-E-Mails vorschlugen. Die Idee war, dass ein E-Mail-Sender eine kleine Menge Rechenarbeit verrichten müsste, um eine E-Mail zu senden. Diese Arbeit würde für eine einzelne E-Mail vernachlässigbar sein, aber ein Spammer, der Millionen von E-Mails sendet, würde eine erhebliche Menge an Rechenleistung benötigen. 1997 stellte Adam Back das Konzept des Hashcash vor, eine spezielle Form des Proof of Work, das ebenfalls zur Bekämpfung von Spam- und DOS-Angriffen dienen sollte. Bei Hashcash müssen die Benutzer eine bestimmte Menge an Rechenarbeit verrichten, um einen Hash zu erzeugen, der bestimmte Bedingungen erfüllt. Diese Arbeit ist für die meisten Benutzer einfach zu leisten, aber für jemanden, der eine große Menge an Anfragen senden möchte, wäre sie prohibitiv teuer. Bitcoin verwendet den Proof-of-Work-Konsensmechanismus, um Einigkeit zu erzielen. Dieser Mechanismus erfordert von den Netzwerkteilnehmern, den Minern, die Lösung des Rätsels, um Transaktionen zu bestätigen und neue Blöcke zur Blockchain hinzuzufügen. Der Konsensmechanismus erfüllt mehrere wichtige Funktionen. Verhinderung von Doppelausgaben. Eines der Hauptprobleme bei digitalen Währungen ist die Möglichkeit von Doppelausgaben, bei der dieselbe Einheit von Währungseinheiten mehrmals ausgegeben wird. Der Konsensmechanismus stellt sicher, dass der Transaktionsverlauf dem Protokoll entspricht und damit jede Transaktion in der Blockchain eindeutig und unwiderruflich ist. Sicherheit gegen Angriffe. Da Bitcoin ein öffentliches Netzwerk ist, kann jeder teilnehmen und Transaktionen senden. Der Konsensmechanismus schützt das Netzwerk vor böswilligen Angriffen, indem er einen hohen Aufwand erfordert, um Blöcke zu validieren und Transaktionen hinzuzufügen. Ein Angreifer müsste mehr Rechenleistung als die Hälfte des gesamten Netzwerks besitzen, um die Blockchain zu manipulieren, was äußerst unwahrscheinlich und kostspielig ist. Dezentralisierung und Widerstandsfähigkeit. Durch den Konsensmechanismus wird das Bitcoin-Netzwerk dezentralisiert, keine einzelne Autorität besitzt die Kontrolle. Jeder Teilnehmer kann Miner werden und zum Konsensprozess beitragen. Dadurch wird das Netzwerk widerstandsfähiger gegen Ausfälle und Angriffe, da es keinen einzelnen Punkt gibt, an dem es verwundbar ist. Keinen Single Point of Failure, SPOF. Dies ist ein kritischer Schwachpunkt innerhalb einer Systemarchitektur, dessen Ausfall zum Versagen des gesamten Systems führen würde. Bestätigung und Transaktionsvalidierung. Der Konsensmechanismus ermöglicht es den Teilnehmern im Netzwerk, Transaktionen zu überprüfen und ihre Gültigkeit sicherzustellen, bevor sie in die Blockchain aufgenommen werden. Dadurch sind nur gültige Transaktionen Teil des öffentlichen Transaktionsverlaufs. Konsens ist für ein dezentrales System von grundlegender Bedeutung, da es dazu beiträgt, Vertrauen und Einigkeit unter den Teilnehmern herzustellen. Ohne einen Konsensmechanismus wäre es schwierig, ein dezentrales Netzwerk aufrechtzuerhalten, da es keine Möglichkeit gäbe, die Integrität der Transaktionen zu gewährleisten und sicherzustellen, dass alle Teilnehmer dieselbe Version der Wahrheit sehen. Der Bitcoin-Konsensmechanismus lässt sich wie folgt erklären. Transaktionen werden an das Bitcoin-Netzwerk gesendet und in einem Mempool, einem Speicherbereich, gesammelt, bevor sie bestätigt werden. Bereits in diesem Stadium müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein, wie zum Beispiel ausreichend vorhandene Bitcoin-Bestände für die Transaktion, gültige Signatur, korrekt ausgefüllter Überweisungszettel und so weiter. Miner konkurrieren darum, den nächsten Block von Transaktionen zu erstellen. Sie sammeln eine Gruppe von Transaktionen aus dem Mempool und fügen sie zu einem Block zusammen. Um die Gültigkeit ihres Blocks zu überprüfen, müssen Miner eine kryptografische Aufgabe lösen, die als Proof of Work bezeichnet wird. Dies erfordert die Ausführung einer Hash-Funktion, um einen Hash-Wert zu erzeugen, der bestimmten Schwierigkeitskriterien entsprechen muss. Miner verwenden Rechenleistung, um verschiedene Nonces, Zahlen, im Blockheader zu ändern und den Hash-Wert zu berechnen. Dieser Prozess ist rechenintensiv und erfordert viele Versuche, bis ein gültiger Hash-Wert gefunden wird. Sobald ein Miner einen gültigen Block mit einem korrekten Hash-Wert gefunden hat, teilt er ihn allen anderen Teilnehmern im Netzwerk mit. Der gültige Block wird der Blockchain hinzugefügt und die enthaltenen Transaktionen gelten als bestätigt. Andere Miner überprüfen den neuen Block, um sicherzustellen, dass er korrekt ist und die Regeln des Netzwerks einhält. Wenn der Block akzeptiert wird, beginnen die Miner mit der Arbeit am nächsten Block. Dieser Prozess wiederholt sich fortlaufend, wodurch eine Kette von Blöcken entsteht, die die Transaktionshistorie repräsentiert. Um eine Transaktion endgültig als bestätigt anzusehen, sollten mehrere nachfolgende Blöcke auf ihr aufgebaut sein, was die Sicherheit der Blockchain erhöht. Durch den Proof-of-Work-Mechanismus werden Miner motiviert, Rechenleistung zu investieren, um Blöcke zu erzeugen und das Netzwerk zu sichern. Die Wahrscheinlichkeit, einen gültigen Hash-Wert zu finden, ist proportional zur investierten Rechenleistung. Dadurch wird das Netzwerk vor Angriffen geschützt, da es sehr teuer und rechenintensiv ist, genügend Rechenleistung zu kontrollieren, um die Mehrheit des Netzwerks zu dominieren. Als Satoshi Nakamoto 2009 das Bitcoin-Protokoll vorstellte, verwendete er das Konzept des Proof of Work, um das Problem der doppelten Ausgaben in einem dezentralisierten digitalen Währungssystem zu lösen, das sogenannte Double Spending-Problem sowie das Problem der byzantinischen Generäle. Was hat die Eroberung von Konstantinopel 1453 mit Bitcoin zu tun? Alles hängt am Geld. So auch der Zusammenbruch des Römischen Reiches im Jahr 476 nach Christus. Wie wir im Kapitel über Geldgeschichte gelernt haben, gab es viele Faktoren des Kollapses. Innere Konflikte und politische Instabilität, wirtschaftliche Probleme wie Inflation und soziale Ungleichheit, barbarische Invasionen, militärische Überdehnung und Auflösung der Armee, Verfall moralischer und kultureller Werte, spätrömische Dekadenz. Durch die Probleme Gier und Korruption wurde das Geld verschlechtert, die Inflation stieg, die Kluft zwischen Arm und Reich wurde größer, Sozialismus wurde eingeführt durch Brot und Spiele, um die Bevölkerung bei Laune zu halten, Schulden stiegen, das Geld wurde weiter inflationiert durch Münzverschlechterung und damit erodierte das Vertrauen der Menschen in das Geld und die Institutionen. Die Soldaten waren demoralisiert und feindliche Truppen hatten einfaches Spiel. Sie sehen, alle Wege führen nach Rom und zum Geld. Ein gesundes und stabiles Geldsystem ist die Grundlage einer florierenden Wirtschaft und gesunden Gesellschaft. Sobald dieses Fundament anfängt zu wanken, bricht alles andere wie in einem Dominoeffekt zusammen. Alles hängt am Geld. Es ist der Herzschlag einer Nation. Der östliche Teil des Römischen Reiches nahm dies als mahnende Lehre und installierte eine stabile und goldgedeckte Währung, den Solidus. Der Name war Programm, denn seine stabile Kaufkraft in der Spätantike war allseits bekannt und sehr hoch. Der solide Goldstandard sicherte dem Byzantinischen Reich weitere 1000 Jahre das Überleben bis 1453 mit der Eroberung von Konstantinopel durch die Osmanen. Und hier schließt sich der Kreis. Denn die Eroberung von Konstantinopel hat auch etwas mit dem neuen digitalen Gold Bitcoin zu tun. Das sogenannte byzantinische Generalsproblem basiert auf der Annahme, dass mehrere Generäle vor einer großen Herausforderung stehen und ihre Truppen koordinieren müssen, um entweder gemeinsam anzugreifen oder sich gemeinsam zurückzuziehen. Doch sie sind weit voneinander entfernt und können nur über unsichere Kommunikationskanäle miteinander sprechen. Das schafft Raum für Missverständnisse, Fehlinformationen und möglichen Verrat. Das Problem besteht darin, dass die Entscheidung über Angriff oder Rückzug konsistent sein muss. Das heißt, alle loyalen Generäle sollten die gleiche Entscheidung treffen. Aber welcher Nachricht, welchem Botschafter kann man vertrauen? Was ist, wenn ein Botschafter oder General bestochen wurde und kundtut, der Angriff sei um 14 Uhr statt um 13 Uhr? Aufgrund der Fehleranfälligkeit und der unsicheren Kommunikation ist es schwierig, einen Konsens zu erreichen. Gelingt es nicht, ist die Schlacht verloren. Das byzantinische Generalsproblem als metaphorisches Problem aus der Informatik wurde erstmals 1982 beschrieben. Es geht auch hier um die Herausforderung, wie eine Gruppe von Knoten in einem verteilten System zu einer gemeinsamen Entscheidung gelangen kann, wenn einige der Knoten möglicherweise fehlerhaft oder manipuliert sind. Das byzantinische Generalsproblem erforscht Algorithmen und Mechanismen, die es den loyalen Generälen ermöglichen, trotz der Unsicherheit der Kommunikation eine konsistente Entscheidung zu treffen. Ein Lösungsansatz ist die byzantinische Fehlertoleranz, Byzantine Fault Tolerance BFT, bei der redundante Informationen und spezielle Abstimmungsprotokolle verwendet werden, um einen Konsens unter den Knoten zu erreichen und die Auswirkungen von fehlerhaften oder bösartigen Knoten zu minimieren. Hier kommt die Blockchain mit nicht manipulierbaren Signaturen durch die Kryptographie ins Spiel. Die Knoten, also die Teilnehmer des Netzwerks, müssen zu einer gemeinsamen Entscheidung darüber gelangen, welche Daten in der dezentralen Datenbank gespeichert werden sollen. Konsens. Doch auch hier gibt es Herausforderungen. Nicht alle Knoten sind vertrauenswürdig und einige könnten falsche Informationen verbreiten oder böswillig handeln. Um das Netzwerk vor Angriffen zu schützen, müssen mindestens 2/3 der Knoten zuverlässig und ehrlich sein. Um dieses Problem zu lösen, bedarf es Proof of Work. Diese Mechanismen stellen sicher, dass die Knoten die Konsensregeln befolgen müssen, um die Integrität des Systems zu gewährleisten. Durch das Lösen komplexer mathematischer Probleme, Proof of Work, wird die Rechenleistung der Knoten gemessen und die Blockchain synchronisiert. Dies hilft, das Netzwerk vor Angriffen wie dem doppelten Ausgeben von Coins zu schützen und Probleme der Synchronisierung und globalen Sichtbarkeit zu lösen. In der Welt der Blockchain und Kryptowährungen repräsentieren die byzantinischen Generäle die Miner und Nodes im Netzwerk und die Herausforderung besteht darin, einen Konsens über den Zustand der Blockchain zu erreichen. Hier kommt das Prinzip des Proof of Work ins Spiel, das von Bitcoin und vielen anderen Kryptowährungen genutzt wird. POW ist ein Mechanismus, der darauf abzielt, das Problem der byzantinischen Generäle zu lösen, indem er sicherstellt, dass Konsensentscheidungen mit Kosten verbunden sind. Durch die Schaffung eines Konsensmechanismus, der Transaktionen bestätigt und sie in einer unveränderlichen Blockchain aufzeichnet, kann das Netzwerk sicherstellen, dass Bitcoins nicht doppelt ausgegeben werden und dass alle ehrlichen Knoten auf dem gleichen Stand sind, trotz der Möglichkeit von betrügerischen Teilnehmern. Ein kritischer Aspekt von POW im Bitcoin-Netzwerk ist das Difficulty Adjustment. Die Difficulty oder Schwierigkeit ist ein Maß dafür, wie schwer es ist, den erforderlichen Hash zu finden. Sie wird alle 2016 Blöcke, umgerechnet etwa alle 2 Wochen, angepasst, um sicherzustellen, dass ab diesem Zeitpunkt im Durchschnitt alle 10 Minuten ein neuer Block gefunden wird, unabhängig davon, wie viel Rechenleistung dem Netzwerk hinzugefügt oder entzogen wird. Die einzige Methode, um einen gültigen Block mit der korrekten Menge führender Nullen zu finden, ist das Ausprobieren verschiedener Blöcke, bis ein passender Hash gefunden wird. Dies erfordert eine erhebliche Menge an Rechenleistung und Zeit. Wenn ein Miner einen gültigen Block gefunden hat und den resultierenden Hash präsentiert, können andere Miner und Knoten im Netzwerk das Ergebnis leicht überprüfen, indem sie einfach die gleiche Hash-Funktion auf die gleichen Daten anwenden. Wenn Sie denselben Hash erhalten, bestätigt dies, dass der Miner genügend Arbeit geleistet hat, um den Block zu minen. Der Miner, der die Lösung zuerst findet, darf den neuen Block zur Blockchain hinzufügen und erhält als Belohnung eine bestimmte Menge an Bitcoins, die sogenannte Blockbelohnung. Proof of Work und das Difficulty Adjustment sorgen gemeinsam dafür, dass das Hinzufügen von neuen Blöcken zur Blockchain Arbeit erfordert und die Sicherheit des Netzwerks gewährleistet wird. Sie machen einen 51% Angriff, bei dem ein Angreifer versucht, die Kontrolle über mehr als die Hälfte der gesamten Netzwerk-Hashrate zu erlangen, um die Blockchain zu manipulieren, äußerst kostspielig. Diese Aspekte machen es für einen böswilligen Miner extrem teuer und schwierig, das Netzwerk zu manipulieren. Selbst wenn ein Miner versuchen würde, betrügerische Transaktionen zu bestätigen, müsste er mehr Rechenleistung aufbringen als der Rest des Netzwerks zusammen, um die Kontrolle zu übernehmen. Dies ist praktisch unmöglich und wirtschaftlich unrentabel. Die spezialisierte Computer-Hardware und der für das Mining benötigte Strom bedeuten auch, dass ein Angriff auf das Netzwerk prohibitiv teuer ist. Dies gewährleistet die Sicherheit und Integrität der Bitcoin-Blockchain. Es ist heute praktisch unmöglich, dass bösartige Miner mehr als die Hälfte der Mining-Hardware besitzen und mehr als die Hälfte der gesamten Energie im Bitcoin-Netzwerk besitzen. Außerdem würde nach einem erfolgreichen Angriff das Bitcoin-Netzwerk als gescheitert gelten und damit seinen Wert verlieren. Der Bitcoin-Kurs würde abstürzen und auch der Wert der hochspezialisierten Bitcoin-Mining-Maschinen, die nur diesen einen Zweck haben, würde verfallen. Jeder Miner hat also einen höheren finanziellen Anreiz für kooperatives Verhalten als für böswilliges. Hashrate. Die Hashrate ist ein entscheidender Parameter im Bitcoin-Netzwerk, der die Rechenleistung widerspiegelt, die zum Mining neuer Blöcke und zur Aufrechterhaltung der Sicherheit des gesamten Netzwerks erforderlich ist. In einfachen Worten, sie zeigt an, wie viele Berechnungen pro Sekunde das gesamte Netzwerk durchführen kann. Jeder Hash ist im Grunde genommen ein Versuch, das mathematische Rätsel zu lösen, das zum Mining eines neuen Bitcoin-Blocks erforderlich ist. Das Rätsel ist so konzipiert, dass es zwar extrem schwierig zu lösen ist, aber sobald eine Lösung gefunden wurde, ist sie einfach zu überprüfen. Dieser Prozess wird, wie schon erläutert, als Proof of Work bezeichnet. Die Arbeit, die Miner aufwenden, um neue Blöcke zu finden, wird in Hashleistung gemessen. Die Hashleistung ist daher auch ein Maß dafür, wie sicher das Bitcoin-Netzwerk zu einem bestimmten Zeitpunkt ist. Die Hashrate wird in Hashes pro Sekunde gemessen. Da das Bitcoin-Netzwerk jedoch eine immense Menge an Rechenleistung hat, werden die Hashrates normalerweise in einem größeren Maßstab angegeben, wie Kilohashes pro Sekunde, Megahashes pro Sekunde, Gigahashes pro Sekunde, Terahashes pro Sekunde, Petahashes pro Sekunde. Aktuell haben wir Exahashes. Um das Ganze zu veranschaulichen, wenn ein Miner einen neuen Block baut, dann hat er aktuell eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 400 Trilliarden. Die 4 mit den 20 Nullen, also 4 Exahash, dass es ein gültiger Block ist. Beim Lotto 6 aus 49 ist die Wahrscheinlichkeit für 6 richtige, gerechnet ohne die Superzahl, 1 zu 13.983.816. Grob gerechnet eine 1 mit 7 Nullen. Die Wahrscheinlichkeit für einen gültigen Block entspricht also in etwa der Wahrscheinlichkeit, dreimal in Folge 6 richtige zu tippen. Eine höhere Hashrate bedeutet mehr Rechenleistung im Netzwerk, was zu schnelleren Transaktionsbestätigungen und einer größeren Widerstandsfähigkeit gegen Sicherheitsbedrohungen führt. Es bedeutet jedoch auch, dass das Mining konkurrenzfähiger wird, da mehr Miner um die gleiche Menge an verfügbaren Bitcoin-Block-Belohnungen konkurrieren. Es ist wichtig zu bemerken, dass die Hashrate nicht gleichbedeutend mit der Anzahl der Miner ist, da verschiedene Mining-Hardware mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten hashen kann. Deshalb ist es möglich, dass das Netzwerk mit weniger, aber leistungsfähigeren Minern eine höhere Hashrate hat als ein Netzwerk mit mehr, aber weniger leistungsfähigen Minern. Auf zahlreichen Internetseiten können Sie die Bitcoin-Hashrate in Echtzeit verfolgen. In den letzten Jahren stieg die Hashrate von Bitcoin kontinuierlich an, was darauf schließen lässt, dass immer mehr Entitäten an die Zukunft des Bitcoin-Netzwerks glauben und in die entsprechende Hardware zum Bitcoin-Mining investieren. Darüber hinaus gilt, je höher die Hashrate, desto sicherer ist das Bitcoin-Netzwerk. Um Bitcoin anzugreifen, müsste man eine Transaktion über dieselben Bitcoins zweimal in Auftrag geben, wodurch die erste Transaktion wertlos und der Wert und Ruf von Bitcoin als unveränderliches Zahlungsnetzwerk untergraben würde. Um seine vorhandenen Bitcoins doppelt auszugeben, müsste ein Angreifer aber die Mehrheit der Hashleistung des Netzwerks erlangen und alle Blöcke zurücksetzen, die nach der zweiten Transaktion über besagte, bereits ausgegebene Bitcoins bestätigt wurden. Das ist eine praktisch unmögliche Aufgabe, besonders bei einer steigenden Hashrate. Denn der Angreifer müsste unglaublich viel Hardware und Energie aufwenden, um einen Angriffsversuch zu starten. Mining in der Praxis. Ein Miner-Node ist ein Bitcoin-Node, der zusätzlichen Aufwand betreibt, indem er Transaktionen validiert. Sämtliche Miner sind Nodes, doch nicht alle Nodes agieren als Miner. Ein Bitcoin-Miner kann nicht arbeiten, ohne einen Node zu betreiben. Während ein vollständiger Node Transaktionen empfängt, lagert und an andere Nodes weiterleitet, unternimmt ein Miner-Node das Gleiche, versucht darüber hinaus jedoch auch, neue Transaktionsblöcke zu generieren und diese dann anderen Nodes anzubieten, welche den neuen Block entweder annehmen oder ablehnen. Fangen wir damit an, uns anzusehen, wie ein Block der Bitcoin-Blockchain überhaupt aufgebaut ist. Ein Block lässt sich in zwei Teile gliedern, den Block-Header und den Block-Body. Wenn ein Miner einen Block erstellt, enthält er einen Block-Header mit gewissen Metadaten, die Informationen über den Block selbst liefern. Der Körper des Blocks enthält die Transaktionen. Im Block-Header befinden sich mehrere Datenelemente. Die Version des Blockformats. Die Versionsnummer eines Bitcoin-Blocks spielt nur eine untergeordnete Rolle. Sie dient jedoch dazu, verschiedene Versionen von Blöcken zu unterscheiden und Protokolländerungen zu ermöglichen, wodurch eine fortlaufende Kompatibilität und Aktualisierung des Netzwerks gewährleistet wird. Der Hash des vorherigen Blocks in der Blockchain. Wie gesagt, ein Hash ist das korrekt gelöste Rätsel, durch das ein Miner einen Block fertiggestellt hat. Der Hash des vorherigen Blocks verknüpft jeden neuen Block mit seinem Vorgänger und schafft so die Blockchain. The Merkle Root Hash. Alle Transaktionen, die in einem Block enthalten sind, können in einem Hash gesammelt dargestellt werden. Dazu werden alle Transaktionen des Blocks in eine Hash-Funktion eingegeben, woraus sich ein einzelner Hash ergibt. Dies stellt sicher, dass keine Transaktion manipuliert werden kann. Wie wir ja bereits wissen, würde jede noch so kleine Änderung der Daten zu einem völlig neuen Hash führen. Das bedeutet, wenn jemand versuchen würde, irgendeine Transaktion im Block in der Zukunft zu verändern, würde dies den Hash verändern und er wäre völlig anders als der ursprüngliche Wert, der im Blockheader steht. Der Timestamp. Dies ist die Dokumentation, zu welchem Zeitpunkt der Block erstellt wurde. Die Zeit wird in Sekunden seit dem 01.01.1970 angegeben. Blockhash. Ein zentrales Konzept in der Welt des Bitcoin-Mining ist der sogenannte Blockhash. Der Hash ist ein mathematisches Rätsel, das gelöst werden muss, um einen neuen Block zur Bitcoin-Blockchain hinzufügen zu können. Für jeden Block in der Bitcoin-Blockchain wird ein einzigartiger Blockhash generiert, der als dessen Identitätskarte dient. Der Blockhash wird durch das Hashen von Informationen erzeugt, die im Blockheader enthalten sind, einschließlich der Version des vorherigen Blockhashes, des Merkle-Root-Hashes, des Zeitstempels und des Schwierigkeitsziels. Nonce. Dies ist der letzte Teil im Blockheader. Der Begriff steht für Number Used Once und bezeichnet eine Zahl, die genau einmal verwendet wird. Sie ist ein kleiner, aber feiner und integraler Bestandteil des Bitcoin-Minings. Die letzten beiden Punkte wollen wir etwas genauer betrachten. Blockhash. Damit der Miner seinen Block zur Blockchain hinzufügen kann, muss er einen Blockhash finden, der eine bestimmte Anforderung erfüllt. Wenn er diese Anforderung nicht erfüllen kann, wird der Block nicht als gültig angesehen und der Miner kann seinen Block nicht zur Blockchain hinzufügen. Genauer gesagt, muss der Blockhash eine Zahl sein, die mit einer bestimmten Anzahl von Nullen beginnt. Die Anzahl der Nullen variiert und wird durch das sogenannte Difficulty Adjustment, siehe Infobox im Zusatzmaterial Difficulty Adjustment, festgelegt. Dieser Prozess ist ein Ratespiel. Es gibt keine Möglichkeit, den Ausgang der Hash-Funktion vorherzusagen. Daher müssen Miner verschiedene Eingaben ausprobieren, bis sie einen Hash mit der korrekten Anzahl an Nullen erraten haben. Ein Beispiel für einen Blockhash in der Bitcoin-Blockchain könnte so aussehen. 0004BFA4EDB1245C34 7E42542E4418 E9FE5A1D24E335B16. Dies ist ein typischer Blockhash aus dem Bitcoin-Netzwerk. Es ist ein 64-stelliger Hexadezimalcode, bestehend aus Zahlen von 0 bis 9 und Buchstaben von A bis F, der durch die Anwendung der SHA 256-Hash-Funktion auf den Blockheader erzeugt wurde. Beachten Sie die führenden Nullen in diesem Hash. Die Anzahl dieser führenden Nullen ist ein Indikator für das aktuelle Schwierigkeitsniveau im Bitcoin-Netzwerk. Je mehr Nullen erforderlich sind, desto schwieriger ist es, einen gültigen Hash zu finden, da mehr Rechenleistung und mehr Versuche, auch bekannt als Hashleistung, benötigt werden. Die spezifische Anzahl der erforderlichen führenden Nullen ändert sich im Laufe der Zeit, da die Bitcoin-Software die Schwierigkeit automatisch anpasst, um sicherzustellen, dass im Durchschnitt alle 10 Minuten ein neuer Block zur Blockchain hinzugefügt wird, unabhängig von der Gesamt-Hash-Leistung des Netzwerks. Siehe Infobox im Zusatzmaterial Hashrate. Sollte der Blockhash nicht mit der geforderten Anzahl von Nullen übereinstimmen, wird der Block nicht zur Blockchain hinzugefügt. Glücklicherweise gibt es kein Limit für die Anzahl an Versuchen, so dass der Miner wieder von vorn beginnt und den Prozess wiederholt. Nonce. Wenn Sie wissen, was die Nonce bei Bitcoin ist, dürfen Sie sich als absoluter Insider fühlen. Wie gesagt, muss ein Bitcoin-Miner einen Hash-Wert finden, der mit einer bestimmten Anzahl von Nullen beginnt. Der Hash entsteht hierbei aus den Daten des Block-Headers und des Block-Bodies. Wenn ein Miner aber nur den Blockheader durch die Hash-Funktion laufen lässt, würde er immer dasselbe Resultat erhalten. Also muss der Miner die Daten des Blockheaders irgendwie verändern, bevor er einen neuen Versuch startet. Wie soll das aber gehen? Alle Informationsdaten im Blockheader dürfen nicht verändert werden. Glücklicherweise hat Satoshi Nakamoto auch hierfür eine Lösung bereitgestellt: die Nonce. Die Nonce ist ein weiteres Feld im Blockheader. Letztendlich handelt es sich dabei nur um eine Zahl, die der Miner ändern kann, um verschiedene Hashes zu erzeugen. Der Miner startet in der Regel bei 0 und erhöht die Nonce schrittweise, bis er einen Hash-Wert findet, der unter dem Zielwert liegt. Man könnte sich das so vorstellen. Der Miner hat eine Reihe von Zahlen, die er addieren muss, um zu dem gesuchten Ergebnis zu gelangen. Die meisten dieser Zahlen sind festgelegt, die anderen Daten im Blockheader und im Blockbody, aber eine Zahl, die Nonce, kann der Miner verändern. Er probiert also verschiedene Nonce-Werte aus, indem er sie erhöht und jedes Mal die Summe, den Hash-Wert, überprüft, bis er den gewünschten Wert erreicht. Es ist wichtig zu betonen, dass es keine Möglichkeit gibt, den Ausgang der Hash-Funktion vorherzusagen. Daher gibt es keine Abkürzung und keinen Weg, den Prozess zu beschleunigen. Es ist ein rein zufälliges Raten, bis ein Miner schlussendlich eine gültige Kombination aus Transaktionszetteln, der Reihenfolge der Transaktionszettel und einer richtigen Nonce gewählt hat. Was passiert, nachdem ein Block gefunden wurde? Nachdem ein Bitcoin-Miner einen neuen Block gefunden hat, beginnt ein mehrstufiger Prozess, der sicherstellt, dass der Block und seine Transaktionen in die Bitcoin-Blockchain aufgenommen werden. Erstens, Überprüfung des Blocks durch andere Nodes. Der Miner, der den neuen Block gefunden hat, sendet diesen Block an alle Knoten, Nodes im Netzwerk, zu denen er eine Verbindung hat. Sie überprüfen den Block, um sicherzustellen, dass er den Regeln des Bitcoin-Protokolls entspricht. Sie überprüfen unter anderem, ob die Transaktionen im Block gültig sind, ob die korrekte Hash-Difficulty erreicht wurde und ob der richtige Blockheader verwendet wurde. Zweitens, Hinzufügen des Blocks zur Blockchain. Wenn der Block von den anderen Nodes als gültig bestätigt wird, fügen sie ihn zu ihrer lokalen Kopie der Blockchain hinzu. Drittens, Fortsetzung des Minings. Difficulty Adjustment. Das Difficulty Adjustment ist ein wichtiger Aspekt des Bitcoin-Netzwerks, der dazu dient, die Erzeugung neuer Bitcoins und die Aufrechterhaltung des Netzwerks zu regulieren. Es ist besonders, weil es eine dezentrale Durchführung und Organisation erfordert, was eine bemerkenswerte technische Leistung darstellt. Es war eine brillante Idee von Satoshi, dieses auf den ersten Blick unmögliche Problem zu lösen. Die Grundidee hinter dem Difficulty Adjustment besteht darin, sicherzustellen, dass neue Bitcoins in einem bestimmten Tempo erzeugt werden, unabhängig von der Anzahl der Personen, die am Mining-Prozess teilnehmen. Das Hauptziel der Schwierigkeitsanpassung besteht darin, sicherzustellen, dass neue Blöcke ungefähr alle 10 Minuten erstellt werden, unabhängig von der Rechenleistung, die dem Netzwerk zur Verfügung steht. Wäre dies nicht der Fall, dann würden neue Blöcke und damit auch neue Bitcoins in Form des Block Rewards viel zu schnell in Umlauf kommen. Satoshi musste also einen Weg finden, die Geschwindigkeit abhängig von der dem Netzwerk zur Verfügung gestellten Rechenleistung zu regulieren und das ohne eine zentrale Partei, die die Situation neu bewertet und die jeweils nötigen Anpassungen vornimmt. Um das Tempo der Bitcoin-Erzeugung zu regulieren, wird die Schwierigkeit des Mining-Prozesses alle 2016 Blöcke angepasst. Die Schwierigkeit wird anhand der Erstellungsdauer der letzten 2016 Blöcke neu eingestellt. Wenn mehr Miner dem Netzwerk beitreten, steigt die gesamte Rechenleistung und die Schwierigkeit wird erhöht, um sicherzustellen, dass neue Blöcke etwa alle 10 Minuten erzeugt werden. Wenn hingegen Miner das Netzwerk verlassen, wird die Schwierigkeit gesenkt, um die Erzeugung neuer Blöcke im gleichen Tempo fortzusetzen. Um einen gültigen Hash für einen Block zu finden, müssen Miner einen Hash generieren, der unter einem bestimmten Zielwert liegt. Dieser Zielwert wird durch eine bestimmte Anzahl führender Nullen repräsentiert. Die Durchführung dieser Schwierigkeitsanpassung ist bemerkenswert, da sie dezentral erfolgt. Das Bitcoin-Netzwerk besteht aus Tausenden von Computern, die als Miner fungieren und an der Lösung der mathematischen Probleme beteiligt sind. Es gibt keine zentrale Autorität, die diese Anpassung vornehmen könnte. Stattdessen verwenden die Computer im Netzwerk einen Algorithmus, um die Schwierigkeit basierend auf den vergangenen 2016 Blöcken zu berechnen. Diese dezentrale Durchführung des Difficulty Adjustments ist einer der Hauptgründe, warum Bitcoin als revolutionäre Technologie angesehen wird. Es ermöglicht eine unabhängige Kontrolle der Geldschöpfung und stellt sicher, dass das Bitcoin-Netzwerk stabil und sicher bleibt, selbst wenn einzelne Miner dem Netzwerk beitreten oder es verlassen. Es schafft auch ein gewisses Gleichgewicht, da die Belohnung für das Mining nicht von einer zentralen Behörde festgelegt wird, sondern von den vorher festgelegten und für alle verbindlichen Regeln des Protokolls und der Teilnahme der Miner am Netzwerk. Insgesamt ist das Difficulty Adjustment eine entscheidende Komponente des Bitcoin-Netzwerks. Es ermöglicht eine gleichmäßige Erzeugung neuer Bitcoins und gewährleistet die Dezentralität und Sicherheit des Netzwerks. Die Tatsache der dezentralen Durchführung ist ein bemerkenswertes Merkmal von Bitcoin und unterscheidet es von herkömmlichen Währungen und zentralisierten Systemen. Damit hat das Bitcoin-Netzwerk eine fest definierte Inflationierung der im Umlauf befindlichen Bitcoins. Spätestens ab dem Halving, Halbierung der Belohnung pro Block im April-Mai 2024, wird Bitcoins Stock-to-Flow-Ratio noch kleiner werden und damit Bitcoin endgültig zum härtesten Geld der Welt werden. Die Stock-to-Flow-Ratio drückt aus, wie viele neue Bitcoins im Jahr, Flow, im Vergleich zu den schon vorhandenen Bitcoins, Stock, hinzukommen. Setzt man die beiden zueinander ins Verhältnis, erhält man als Ergebnis den Zeitraum, der nötig wäre, um den Gesamtbestand an Bitcoins zu erreichen. Der Block Reward, der Lohn aller Mühen. Die durchschnittliche Zeit für das Mining eines Bitcoin-Blocks beträgt etwa 10 Minuten. Die tatsächliche Zeit, die benötigt wird, um einen neuen Block zu minen, kann variieren, da sie von einer Reihe von Faktoren abhängt. Der Hauptgrund dafür ist die Natur des Proof-of-Work-Mechanismus. Manchmal kann es wenige Sekunden dauern, manchmal über eine Stunde, um einen gültigen Hash zu finden. Das Ziel ist lediglich, dass es im Durchschnitt aller Blöcke der letzten 2 Wochen 10 Minuten dauert. Sollte dieser Wert nach oben oder unten abweichen, kommt es zu einer Anpassung des Difficulty Adjustments. Wenn mehr Miner dem Netzwerk beitreten und die Gesamt-Hashing-Leistung erhöhen, wird das Rätsel schwieriger und umgekehrt. Dies bedeutet, dass die Zeit, die benötigt wird, um einen neuen Block zu minen, nicht konstant ist. Je leistungsfähiger die Computer der Miner sind, desto schneller können sie einen gültigen Hash erraten. Heute dominieren speziell dafür entwickelte Chips das Bitcoin-Mining-Umfeld, sogenannte ASICs, Application-Specific Integrated Circuit. Neben den teuren Chips ist die andere wichtige Komponente der Strompreis. Je günstiger die Energiekosten, umso profitabler läuft ihr Mining-Business. Deshalb hört man immer wieder von Bitcoin-Minern an den entlegensten Orten der Welt, die einen großen Vorteil bieten: billigen Strom. Spätestens jetzt sollte jedem klar sein, niemand unternimmt solch große Anstrengungen aus Nächstenliebe. Was sind die wirtschaftlichen Incentivierungen für die Bitcoin-Miner? Der Miner, der den nächsten Block gefunden hat und diesen der Blockchain hinzufügt, wird mit einer festgelegten Anzahl von Bitcoins plus Transaktionsgebühren belohnt, der sogenannten Blockbelohnung, Block Rewards. Er darf sich diese auf sein eigenes Bitcoin-Konto auszahlen. Dies ist der Hauptanreiz für Miner, ihre Rechenleistung für das Mining zur Verfügung zu stellen und das Netzwerk sicher und funktionsfähig zu halten. Ursprünglich betrug die Blockbelohnung 50 Bitcoins. Allerdings halbiert sich diese Belohnung etwa alle 4 Jahre in einem Prozess, der als Halving bekannt ist. Dies geschieht, um die Menge an neuen Bitcoins, die in Umlauf kommen, im Laufe der Zeit zu reduzieren, was wiederum zur Disinflation beiträgt und den Wert von Bitcoin erhöht. Zum aktuellen Zeitpunkt im Jahr 2023 beträgt die Blockbelohnung 6,25 Bitcoins. Neben der Blockbelohnung erhält der Miner auch die Transaktionsgebühren für alle Transaktionen, die er in den Block aufgenommen hat. Diese Gebühren werden von den Benutzern gezahlt, die ihre Transaktionen im nächsten Block sehen möchten. Die Menge der neu erschaffenen Bitcoins pro Block wird in der Zukunft immer weiter zurückgehen, während sich die Transaktionsgebühren höchstwahrscheinlich weiter erhöhen werden. Aktuell sind die neu erschaffenen Bitcoins noch der Hauptanreiz für die Miner. Das wird sich im Laufe der Zeit immer mehr zu den Transaktionsgebühren verschieben. Die Bitcoin Supply Schedule und das Bitcoin Halving. Ein oft missverstandenes und gleichzeitig faszinierendes Konzept im Bitcoin-Universum ist die Bitcoin Supply Schedule und das dazugehörige Phänomen des Bitcoin Halving. Beide sind wesentliche Bestandteile des Bitcoin-Protokolls und haben maßgeblichen Einfluss auf die Bitcoin-Wirtschaft. Die Bitcoin Supply Schedule beschreibt den genauen Fahrplan, nach dem neue Bitcoins durch den Mining-Prozess in Umlauf gebracht werden. Die Gesamtmenge der jemals existierenden Bitcoins ist von vornherein auf 21 Millionen Stück begrenzt. Diese Begrenzung ist in das Bitcoin-Protokoll eingebaut und kann nicht geändert werden. Bei der Erstellung des ersten Bitcoin-Blocks, dem Genesis-Block im Jahr 2009, betrug die Belohnung für das Mining eines Blocks, wie gesagt, noch 50 Bitcoins. Mit jedem neuen Block, der etwa alle 10 Minuten zur Blockchain hinzugefügt wird, wurden also 50 neue Bitcoins in Umlauf gebracht. Die Anzahl der Bitcoins, die bei der Entstehung eines neuen Blocks ausgegeben werden, bleibt jedoch nicht konstant. Etwa alle 4 Jahre, oder genauer gesagt, alle 210.000 Blöcke, halbiert sich diese Zahl. Dieser Prozess ist als Halving bekannt. Beim ersten Halving im Jahr 2012 wurde die Belohnung von 50 auf 25 Bitcoins reduziert. Beim zweiten Halving 2016 fiel sie auf 12,5 Bitcoins und beim dritten Halving 2020 auf 6,25 Bitcoins. Dieser Prozess wird fortgesetzt, bis um das Jahr 2140 alle 21 Millionen Bitcoins erschaffen wurden. Das Bitcoin-Halving hat 2 wesentliche Auswirkungen. Erstens reduziert es die Rate, mit der neue Bitcoins in Umlauf gebracht werden. Dieses Szenario schafft ein begrenztes Angebot, was bei gleichbleibender oder steigender Nachfrage zu höheren Preisen führen kann. Zweitens führt das Halving dazu, dass das Mining von Bitcoins mit der Zeit weniger profitabel wird, zumindest in Bezug auf die Anzahl der erhaltenen Bitcoins. Dies könnte Minern Anreize geben, effizienter zu arbeiten und könnte auch zu einer weiteren Dezentralisierung des Minings beitragen, da nur die effizientesten Miner profitabel bleiben. Warum genau 21 Millionen Bitcoins? Satoshi Nakamoto hat sich selten direkt zur Begrenzung der Bitcoin-Anzahl geäußert. In einer E-Mail an den Bitcoin-Entwickler Mike Hearn erklärte er jedoch einmal: Das gesamte traditionelle Finanzsystem scheint auf der Notwendigkeit zu beruhen, dass es überall eine stetige Wachstumsquelle gibt, eine ständige Inflation. Bitcoin, durch seine begrenzte Menge, wurde als Alternative zu diesem System konzipiert. In einer weiteren E-Mail an Mike Hearn am 12. April 2009 fügte Nakamoto noch Folgendes hinzu: Meine Wahl für die Anzahl der Coins und den Verteilungsplan basierte auf einer Schätzung. Es war eine schwierige Entscheidung, denn wenn das Netzwerk erst einmal läuft, ist es festgelegt und wir müssen uns damit abfinden. Ich wollte etwas auswählen, bei dem die Kurse ähnlich wie bei bestehenden Währungen sind, aber ohne die Zukunft zu kennen, ist das sehr schwer. Wenn du dir vorstellst, dass Bitcoin nur für einen Bruchteil des Welthandels verwendet wird, dann wird es nur 21 Millionen Coins für die ganze Welt geben. Also wäre eine Einheit viel mehr wert. Die Werte sind 64 Bit integer mit 8 Dezimalstellen. Daher wird ein Coin intern als 100 Millionen dargestellt. Es gibt viel Granularität, wenn typische Kurse klein werden. Wenn zum Beispiel 0,001 Bitcoin einen Euro wert ist, könnte es einfacher sein, die Position des Dezimalpunkts zu ändern. Satoshi Nakamoto deutet an, dass die Begrenzung auf 21 Millionen Bitcoins dazu beiträgt, den Wert jedes einzelnen Bitcoins zu erhöhen, besonders wenn Bitcoin weit verbreitet wird und eine bedeutende Rolle im Welthandel spielt. Steht die 21-Millionen-Grenze im Bitcoin-Code? Die Begrenzung auf 21 Millionen Bitcoin ist nicht direkt im Bitcoin-Code festgelegt, sondern folgt aus der Art und Weise, wie die Bitcoin-Erzeugung geplant wurde. Die Belohnung für das Mining eines neuen Blocks auf der Bitcoin-Blockchain begann bei 50 Bitcoins und halbiert sich alle 210.000 Blöcke, was etwa alle 4 Jahre passiert. Dieser Halbierungsprozess wird fortgesetzt, bis die Belohnung auf weniger als einen Satoshi fällt, was geschätzt um das Jahr 2140 der Fall sein wird. Wenn Sie alle Blockbelohnungen für diese Halbierungsperioden addieren, ergibt sich die maximale Anzahl von Bitcoins, die jemals existieren werden. 21 Millionen. Die Anzahl der Bitcoins, die durch das Mining neu erzeugt werden, wird durch die Variable Subsidy im Bitcoin-Code gesteuert. Die Subsidy halbiert sich jedes Mal, wenn 210.000 Blöcke hinzugefügt wurden, was im Code als Halvings bezeichnet wird. Werfen wir gemeinsam einen Blick auf die Stelle im Bitcoin-Code, die genau das regelt. Der Bitcoin-Code ist Open Source. Das bedeutet, Sie können sich die Stelle auch selbst anschauen. Der Code ist für jeden frei abrufbar. Int halvings ist gleich nhate/params.nSubsidyHalvingInterval. /force block reward to zero when right shift is undefined. If, in Klammern, halvings größer ist gleich 64, return nFees, CA mount and subsidy ist gleich 50 Sternchen coin, / subsidy is cut in half every 210,000 blocks, which will occur approximately every 4 years, nSubsidy größer gleich halvings, return nSubsidy plus nFees. In dem gegebenen Codeausschnitt stellt nHate die aktuelle Höhe der Blockchain dar, also die Anzahl der Blöcke, die seit dem ersten Block, dem sogenannten Genesis-Block, hinzugefügt wurden. Und params nSubsidy halving interval ist das Intervall für die Halbierung der Belohnung, das auf 210.000 Blöcke eingestellt ist. Die Anzahl der Halbierungen, halvings, wird durch die Division von nHate durch params nSubsidy halving interval berechnet. Wenn die Anzahl der Halbierungen 64 erreicht, ist die Blockbelohnung effektiv 0, da ein Rechtsshift um 64 Positionen in einem 64-Bit-Wert den Wert auf 0 setzt. nSubsidy ist die anfängliche Blockbelohnung von 50 Bitcoins. Der Operator größer gleich ist ein Rechtsshift-Operator, der nSubsidy halbiert. Nach 64 Halbierungen wird nSubsidy effektiv auf 0 gesetzt. Schließlich wird die Gesamtblockbelohnung berechnet, indem nSubsidy die Mining-Belohnung, die sich durch das Halving-Verfahren ergeben hat, und nFees, die Summe der Transaktionsgebühren für alle Transaktionen, die in dem Block enthalten sind, addiert werden. Noch ein kleiner Hinweis für alle, die mit unnützem Wissen bei der nächsten Bitcoin-Diskussion glänzen wollen. Die tatsächliche maximale Anzahl von Bitcoins, die generiert werden kann, ist minimal weniger als 21 Millionen, weil die Belohnungen für das Mining in Form von Blocksubventionen nach jeder Halbierung um einen winzigen Bruchteil abgerundet werden. Aufgrund dieser Rundungen in der Code-Implementierung des Bitcoin-Protokolls liegt die endgültige Zahl ein wenig unter dem oft zitierten Limit von 21 Millionen, bei etwa 20.999.999,9769 Bitcoins. Zusammenfassung. Lassen Sie uns das Wichtigste zum Thema Bitcoin-Mining hier zusammenfassen. Miner konkurrieren darum, einen gültigen Block zu erstellen, um diesen neuen Block zur Blockchain hinzufügen zu können. Ein neuer Block entsteht durch das Lösen des Rätsels. Dieser fordert die Wahl einer Nonce und die Ausführung einer Hash-Funktion. Wenn der generierte Hash nicht die richtige Anzahl von führenden Nullen aufweist, ändern die Miner die Parameter, zum Beispiel die Auswahl der Transaktionen, die Reihenfolge der Transaktionen, Änderung der Nonce und wiederholen den Prozess. Sobald ein Miner einen gültigen Block findet, der zu einem korrekten Hash führt, gewinnt er und dieser neue Block wird im Bitcoin-Netzwerk verbreitet. Andere Knoten im Netzwerk, einschließlich anderer Miner, können den neuen Block mit dem Hash des gewinnenden Miners überprüfen. Der neue gültige Block wird zur Blockchain hinzugefügt und der gewinnende Miner erhält die Blockbelohnung. Nach der Hinzufügung eines Blocks beginnen alle Miner von neuem mit der Arbeit an einem neuen Block. Der gesamte Prozess wird als Proof of Work bezeichnet und sorgt sowohl für die Sicherheit des Netzwerks als auch für das kontrollierte Erschaffen neuer Bitcoins. Das Difficulty Adjustment stellt sicher, dass der Prozess des Minings nicht zu schnell erfolgt, indem es die Schwierigkeit der mathematischen Rätsel anpasst, die gelöst werden müssen, um einen neuen Block zu erzeugen. Orphan Block, der verwaiste Block. Ein verwaister Block, auch bekannt als Orphan Block, ist ein Block, der in der Bitcoin-Blockchain erzeugt, aber letztendlich nicht in die Hauptkette der Blockchain aufgenommen wurde. Dies geschieht typischerweise, wenn zwei Miner fast gleichzeitig einen gültigen Block finden. Beide Blöcke werden zunächst im Netzwerk verbreitet, das dadurch temporär in zwei Teile aufgeteilt wird. Schlussendlich aber darf nur einer dieser Blöcke Teil der längsten und somit gültigen Kette sein. Wie wird dezentral eine Entscheidung getroffen, welcher dieser beiden Blöcke der endgültige Block sein wird? Hier kommt das Prinzip der längsten Kette ins Spiel. Ein Kernprinzip des Blockchain-Designs. Demnach wird immer die längste Kette von Blöcken als die gültige angesehen. Daher wird, wenn der nächste Block gefunden wird, eine der beiden konkurrierenden Ketten länger als die andere und wird somit zur Hauptkette. Der Block, der nicht in die Hauptkette aufgenommen wurde, wird als verwaister Block bezeichnet. Miner, die einen verwaisten Block erzeugt haben, erhalten keine Belohnung, da er nicht zur Hauptkette gehört. Daher sind verwaiste Blöcke in gewisser Weise verschwendete Arbeit. Dies ist einer der Gründe, warum das Konzept der Block Confirmation in der Blockchain existiert. Ein Block wird als vollständig bestätigt angesehen, wenn eine bestimmte Anzahl von weiteren Blöcken auf ihn folgt. Das minimiert das Risiko, dass er zu einem verwaisten Block wird. Die Transaktionen aus einem verwaisten Block kehren in den Mempool zurück und warten darauf, in einen der nächsten Blöcke aufgenommen zu werden. Die Häufigkeit von Orphan Blocks ist im Bitcoin-Netzwerk jedoch ziemlich gering und stellt kein Problem dar.